Herr, wir heben unsere Herzen und Hände empor zu dir und danken dir, dass wir von Herzen sagen können, fahrt hin. Der Herr ist mehr. Lass uns das auch in diesen Tagen von Herzen lernen, dass wir bereit sind, unsere geheimsten Wünsche, unsere glühendsten Sehnsüchte willig dran zu gehen. Wenn alles entweicht und alles erbleicht, wenn Sonnen sinken und Wellen stürzen, dass wir wissen und sagen können, fahrt hin, brecht zusammen in Trümmern, der Herr ist mehr, der uns und alles erneuern wird. Lass uns diese lebendige, beglückende Schau so geschenkt werden, dass unser Leben beseligt und durchdrungen wird. Wir sind hier eine kleine Schar, aber wir haben deine Verheißung. Lass uns umso tiefer, umso beglückter, umso begnadeter und gesegneter in das Vollmaß deiner Treue, in das Wunder deines Wortes hineinschauen und hineinwachsen und überströmend davon erfüllt werden. Schenk uns das in diesen Tagen. Wir danken dir, du wirst es tun. Gelobt, gepriesen, gesegnet und gebenedeit sei dein wunderbarer Name. Wir warten auf dich. Segne uns auch jetzt. Amen. Wir haben, meine Freunde, meine Geschwister, ihr Heiligen und Geliebten, eines der kostbarsten Stücke der Weltliteratur, so wird es genannt, gelesen, nämlich den Philemonbrief. Und haben gesehen, angefangen zu sehen, dass schon allein der äußere Rahmen dieses Briefes, wenn man diesen Brief nur liest, als ein Begleitschreiben, das ein durchgebrannter Sklave bekam und dann zitternd vor Furcht zu seinem Herrn zurückkehrte, der ihn hätte können zu Tode peitschen, wie er diesem Herrn und diesen Brief übergibt und sein Herr diesen Brief liest. Schon allein die Art und Weise, wie Paulus schreibt, der Gruß, die Vorbemerkung, wie er dann den Philemon lobt und sagt, so, also ich könnte dir jetzt was befehlen, ich tue es aber nicht, ich tue es nicht, ich bitte dich aber, und so weiter, wie dieser Brief die innersten Seiten des Feingefühls, der Aisthesia, wie es im Griechischen heißt, des Feingefühls, zum Klingen und zum Schwingen bringt und wieso das Lesen dieses Briefes für den, der ihn wirklich mit dem Herzen liest, ein Genuss ist. Wie viel mehr aber, wenn wir in diesem Brief verborgen, weil ja die Schreiben, alle Schreiben des Apostels Paulus sind ja prophetische Schreiben. Das heißt, sie stellen das Wesen Gottes dar. Prophetie ist die Darstellung des Wesens Gottes. Es gibt eine Prophetie durch Worte, es gibt eine Prophetie durch Taten, es gibt eine Prophetie durch aktives Handeln und gibt eine Prophetie durch passives Erdulden. Das ist alles Prophetie, alles darstellen wollen. Zum Beispiel, nur eins rausgreifen, war der Isaak, als er gebunden wurde und niederkniete auf dem Holzstoß und den Tod erwartete, war der in dem Augenblick ein Prophet?
Ja.
Auf was?
Auf den Herrn.
Auf den Herrn. Der hat genau dasselbe auf Golgatha. Was gewesen ist, ist jetzt und wird wieder sein. Und wenn wir das verstanden haben und wenn wir begriffen haben, wie er ist in dieser Welt, so sind auch wir in dieser Welt. Wir sind geachtet wie Schlachtschaft, hat gestern Abend der Autor angeführt. Dann wissen wir, unsere Lage ist auch die, dass wir uns binden lassen, wenn du älter geworden sein wirst. Wirst du die Hände entgegensprechen und ein anderer wird dich binden und du wirst hingehen, wohin du nicht willst.
Früher, da hast du gesagt, oh, das mache ich, da gehe ich hin.
Und lass deine Programme, deine Pläne selbst entworfen, sagte Jesus zum Petrus. Wenn du aber älter bist, dann streckst du deine Hände aus und ein anderer bindet dich
und du gehst hin, wo du nicht willst.
Und das ist der Christus am Kreuz. Und wenn wir das verstanden haben, das Vorbild auf Moria war übrigens jedenfalls derselbe Berg wie der Tempelberg und wie die Stätte Golgatha. Und wenn wir verstanden haben, was das Kreuz bedeutet, dass Jesus als ein Lamm seinen Mund nicht auftut und sich nicht wehrt, sondern sich schlachten lässt, wenn wir das verstanden haben, dann sagen wir: Herr, hier bin ich, führe mich hin, wo ich von Natur aus nicht will. Wenn wir dazu Ja sagen können, dann sind wir Sieger. Und solange wir das noch nicht können, quälen wir uns noch ab und haben da Angst und haben da Furcht und haben da Wünsche und wollen dort etwas durchdrücken und es gelingt uns nicht und schlagen uns die Fäuste blutig. Meine Brüder und Schwestern, das ist Prophetie. Prophetie ist Darstellung des Vaters und des Sohnes. Und nun nennt Paulus seine Briefe prophetische Schriften. Wo? Ihr Schriftgelehrten, ihr Männer, ihr Frauen.
In Römerbrief, gleich am Anfang.
Ja, wo?
Ja? Ersten Kapitel gleich am Anfang.
Gut, gut, ja. Ja, der Herr Studienrat weiß das. Also, schlag mal auf. Wir lesen erst den Anfang vom Römerbrief, da steht es auch, aber da ist es mehr angedeutet. Aber ausgesprochen ist es dann am Schluss vom Römerbrief. Aber wir lesen mal den Anfang. Wir wollen mal das machen, was unser lieber Bruder Hermann Braun aus Lahr, nein, du bist jetzt in Villingen. Ja, kennt ihr euch schon alle? Wisst ihr, wo ihr seid und wo ihr herkommt und so weiter? Wisst ihr gar nicht. Dann müssen wir uns mal gelegentlich vorstellen, vielleicht morgen früh. Ja, morgen ist, ja, können wir uns vorstellen. Wir sind ja nur eine kleine Schar, dass wir wissen, wer wir sind. Also das hier, das ist der Hermann Braun, Studienrat IR, in Ruhe, nicht in Reserve.
In geistlicher Unruhe.
In geistlicher Unruhe, ja. Wohnhaft in Villingen, früher in Lahr. Der ist nicht evangelisch und ist nicht freikirchlich und ist, was meint er, was der ist? Bitte, darf man sagen?
Ja.
Keine Schande, der ist Katholik. Ja. Und wir haben gesprochen, was soll er machen? Soll er austreten aus der katholischen Kirche? Oder soll er bleiben, um den katholischen Geistlichen, seinen katholischen Verwandten, ein Zeugnis zu sein? Und er hat gesagt, ich bleibe. Und da hin und her, jetzt halte mal der Ohren zu. So, hin und her in großem Segen dienen. Das kannst du wieder aufmachen. Kannst du wieder aufmachen. Ich habe was über dich gesagt. Ah ja, sonst, dass er nicht stolz wird. So, also wir wollen jetzt, Brüder, sehen, dass die paulinischen Briefe prophetischen Schriften sind. Und da haben wir gesagt, da müssen wir in den Anfang und in den Schluss des Römerbriefs kommen. Da sehen wir, das sind prophetische Schriften. Und Prophetie ist Darstellung des Wesens, des Charakters und des Tuns und Handelns Gottes. Das ist Prophetie. Also als der Isaak gebunden wurde und sich schlachten ließ, das war Prophetie. Und da war der Abraham ein Bild auf Gott, den Vater, und der Isaak ein Bild auf Gott, den Sohn. Und im Geiste hat der Sohn bereit, den Todesstreich zu empfangen, und der Vater gewillt, den Todesstreich mit dem scharf geschliffenen Messer zu geben. Und als der Gott die Bereitschaft sah, sagt er: Halt! Da hinten, da ist ein Tier, das nimmt. Wenn Gott sieht, dass wir bereit sind, einen schweren Weg zu gehen, dass wir bereit sind, dann brauchen wir ihn nicht zu gehen. Oft. Aber Gott will die Bereitschaft sehen. Wir müssen aber auch manchmal ihn gehen. Das sind tiefe Geheimnisse. Die wollen wir lernen in diesen Tagen. Wir lesen also zunächst einmal Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, Also Knecht. Knecht, das heißt Sklave. Und Apostel heißt Gesandter, Sonderbeauftragter. Also wenn meinetwegen die UNO irgendeinen hohen, oder wenn der Khrushchev oder der Kennedy einen Vertreter von Amerika oder von Russland schickt, das ist ein Sonderbeauftragter, das ist ein Apostel, das ist ein Ehrenname. Ja, was ist denn jetzt der Paulus? Ist das ein Sklave? Rechtlos? Oder ist das ein Sonderbeauftragter Gottes, der einen gewaltigen Auftrag hat? Was ist er denn jetzt?
Beides.
Beides, sowohl als auch. Das wollte ich sagen, keine Statik. Knecht, Knecht, Knecht und nichts als Knecht. Oder Apostel, 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 nichts als Apostel. Beides ist falsch. Knecht und Apostel. Das müssen wir lernen. Abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er, nämlich Gott, durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn. Jetzt müsste ich fragen, wer ist denn der Sohn? Wer ist denn der Sohn? Da würde ich sagen, das ist der Herr Jesus. Ja, das ist der Sohn. Aber der vollkommene Sohn, das ist das Haupt mit den Gliedern. Wir haben nämlich, wir sind berufen zur Sohneswürde oder zur Sohnschaft oder zur Sohnesstellung. Das heißt auf Griechisch Hyothesia. Er und wir und wir und er, das ist der vollkommene Mann, der vollkommene Christus, der vollkommene Sohn. Und deshalb gilt alles, was für den Herrn Jesus gilt, das gilt auch für uns. Wenn man das erfasst hat, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das wissen die wenigsten, dass wir als Glieder oder als Körper oder als Leib mit dem ihm, dem Herrn, dem Haupte eine Einheit bilden, sodass die Verheißungen, die dem Haupt gegeben sind, dem Herrn Jesus, auch uns, seinen Gliedern gelten. Wir werden einmal so herrlich sein wie er und werden einmal das tun, was er tut. Das ist unerschöpflich, das ist unsagbar groß. Und nun ist dieses Evangelium, das war in den Äonen verborgen und ist doch im Geheimen zuvor verheißen. Ich werde sagen, ja, wie ist denn das möglich, dass etwas verborgen ist und ist doch zuvor verheißen? Das ist so ähnlich wie Geschenken zu Weihnachten. Ja, wenn die Kinder sagen, Vater, also ich hätte gerne einen Roller oder ich hätte gerne Eisenbahn oder ich hätte gerne ein Schaukelpferd oder irgendetwas und bitten drum. Und dann wissen sie, die Geschenke sind da drin. Und die sind da verborgen vor dem Bescherabend. Dürfen die Kinder nicht da rein. Und doch wissen die und ahnen die und haben mal geguckt durch diese Luft und wissen, sie sind zuvor verheißen. Und so hat es auch Gott mit diesem Evangelium gemacht. Das ist verborgen, nach Epheserbrief und vielen anderen Stellen, und ist gleichzeitig zuvor verheißen, vorher, für die, denen die Augen aufgehen. Ich habe euch gestern Abend zwei zuvor Verheißungen gesagt, oder vorgestern, ich weiß nicht mehr, ich glaube vorgestern war es. Eine, Josua und Kaleb, die beiden, Jehoshua, Jesus, Kaleb wie ein Herz, die beiden, die waren die Einzigen, die eingingen in die Verheißung, ins verheißene Land. Und das andere, Josef und Benjamin. Josef, ein Bild auf Jesus, und Benjamin, ein Bild auf die Gemeinde. Josef und Benjamin bilden eine Einheit und Josua und Kaleb auch. Und dieselbe Einheit bildet Jesus, das Haupt, mit uns seinen Gliedern. Zuvor verheißen. Und wer offene Augen hat, der sieht diese Zuvorverheißungen in vielen, vielen Zusammenhängen. Wer keine geöffneten Augen hat, der sieht die nicht. Und dann kann man nachschwitzen, wie die Schwaber sagen, so viel man will, das hat gar keinen Wert. Den kann man stundenlang erzählen. Verstehen die einfach nicht. Und wer geöffnete Augen hat, der sieht das. Der erschrickt und erstaunt und betet an. Zuvor verheißen. Das ist die Stelle, die der Hermann Braun gesagt hat. Und ich sage euch jetzt die Stelle, die das noch deutlicher sagt, dass die Paulusbriefe prophetische, Gott und Christus darstellende Schriften sind. Das ist am Ende vom Römerbrief. Schlagen wir auf Römer 16, 25b. Römer 16, 25b. Jawohl, da steht's. Ich lese den ganzen Vers 25. Thema
sehr euch zu befestigen vermag, gemäß meinem Evangelium.
Es gibt also eine Befestigung gemäß dem Evangelium des Paulus.
Befestigen gemäß meinem Evangelium.
Also nach, das steht im Griechischen kata, das heißt gemäß oder zielmäßig bis zum Ende, kann man das auch widersetzen. Nach, das heißt kata im Griechischen. Ist jemand da, der ein griechisches Testament da hat? Zufällig, niemand. Nun ja, da will ich dann keine griechischen Worte sagen, so interessant das auch ist, aber wenn in einer Konferenz so zwei, drei Brüder sind, im griechischen Testament, die sagen, jawohl, so ist es, so steht es da. Das ist immer ein wunderbares Erlebnis. Immer ein wunderbares Erlebnis.
Bitte? Entsprechend,
Kata. Kata?
Entsprechend?
Ja, das heißt auch entsprechend oder gemäß oder zielmäßig. Darauf zielen. Entsprechend, ja, entsprechend ist übrigens sehr gut übersetzt. Ja, hast recht. Entsprechend oder gemäß. Befest den, der euch zu befestigen vermag. Gemäß meinem Evangelium. Und der Predigt, der Verkündigung von Jesus Christus, entsprechend der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war. Aha, vorhin haben wir gelesen, geoffenbart. Gott hat es geoffenbart, sein Geheimnis. Haben wir vorhin gelesen. Und jetzt steht, Gott hat es verschwiegen. Genau wie das Geschenk. Das ist verschwiegen und ist doch, also, wenn dein Teller schön leer ist, kriegst du auch ein Schaukelpferd, nicht wahr? Das ist doch verheißen. Monika, da kannst du noch nicht mitreden. Sie hat so gelacht, die Monika. Ach, du weißt nicht, wer es ist, die Monika? Sie ist gerade neben dir, das ist im Erich, seine Frau. Im Erich Muhl. Ich wies ja doch da vom Arthur. Siehst du, es ist doch nötig, dass wir uns vorstellen. Ja. So. Und da hat sie so gelacht. Und dabei hat sie noch gar keine Kinder. So. Noch einmal. Von den Zeiten der Zeitalter, da steht das Wort Äonen. Von den Zeiten der Äonen, solange die Äonen laufen, war dieses Geheimnis, dass es eine Körperschaft gibt, die dem Haupte Christus gleichwertig ist. Dass die Glieder eine Einheit bilden mit dem Haupte Christus Jesus. Das war verschwiegen. Das war ein Geheimnis. Dass es ein Königreich gibt, wo Israel herrscht. Königreichsvolk. Oder wo eine Auswahl aus Israel das Weib ist, dieses Christus. Das hat man gewusst. Die Braut. Oder wenn sie untreu sind, die Hure. Oder wenn sie abfallen, sind die Ehebrecherin. Und wenn sie wieder angenommen werden, die Braut und das Weib. Das hat man gewusst. Aber dass einmal eine Körperschaft gebildet wird, die gleichrangig ist und zum Haupte gehört. Und dass das der Christus ist. Und dass dieser Christus dann das Weib Israel nimmt. Und Leben zeugt und Söhne geboren werden wie Tau aus der Morgenröte. Das hat man nicht gewusst. Und deshalb steht, dass vorher verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des äonischen Gottes, das heißt des Gottes, der in allen Äonen wirkt, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Jetzt ist es geoffenbart. Jetzt wird es geoffenbart durch prophetische Schriften. Und welche sind denn die prophetischen Schriften, durch die dieses Geheimnis, mein Evangelium, sagt Paulus, mein Evangelium, geoffenbart wird? Das sind die Briefe des Paulus. Das ist eine Wahrheit, die sehen viele nicht. Und das ist die Zentralwahrheit. Diese Wahrheit. Und dem Christus Gottes, dem Haupt und den Gliedern, dem Herrn Jesus, dem verklärten Herrn und der seiner Gemeinde, seinen herausgerufenen Ekklesia, ein wunderbares Wort, Ek heraus, Klesein, Kleo rufen, Ek, Kaleo, ich rufe, die herausgerufen. Und nun wissen wir, welches die prophetischen Schriften sind, die Briefe des Paulus. Und die Prophetie hat es immer zu tun.
Wir meinen, Prophetie wäre, im Jahr 1963 kommt der Herr wieder. Oder im Jahr 1962 gibt es einen großen Weltkrieg. Oder im Jahr 1951 wird London zerstört. Und so solche Sachen. Das ist keine Prophetie. Prophetie ist etwas viel Größeres.
Prophetie kann einzelne Ereignisse enthalten als Bestandteil. Aber dem Wesen nach hat es die Prophetie zu tun mit der Person und dem Charakter und den Plänen und Gedanken und Zielen des Vaters durch den Sohn. Das ist Prophetie. Und das sind die kleineren Dinge, dass es mal einen großen Krieg gibt, eine Drangsalzzeit gibt, ein tausendjähriges Reich gibt. Die sind da eingebaut. Aber Prophetie ist Wesensenthüllung Gottes und seines Sohnes. Das ist Prophetie. Und deshalb sagte ich, war der Vater, der seinen Sohn zu töten bereit war, der Abraham, der war in dem Augenblick, wo er das Messer zückte, ein Prophet. Und er hat dargestellt, so wird Gott einmal seinen Sohn in den Tod geben als Opfer. Und der gefesselte Isaak, der war ein Prophet, so lässt sich Christus einmal binden und als Verbrecher ans Kreuz schlagen und töten. Das ist Prophetie. Und er hat stillgehalten, obwohl er die Macht gehabt hätte zu sagen, Vater, du weißt, ich bin rein und der Tod hat keine Macht an mich, denn die Seele, die sündigt, die soll sterben und ich habe nicht gesündigt. Vater, nimm mich zu dir, gib die Welt preis, sie ist nicht wert. Das hätte er sagen können, da wollte ich ihn davon abhalten. Wir hätten es vielleicht so gemacht. Denn wir sind nicht bereit für andere unser Leben zu lassen. So schnell. Meine Lieben, das ist Prophetie. Deshalb, ich wollte mit diesem Wort nur beweisen, dass die Briefe des Apostels Paulus in den Zeiten der Äonen verschwiegen, heißt es Vers 25b, Römer 16, aber jetzt enthüllt durch prophetische Schriften. Und diese prophetischen Schriften, die das paulinische Evangelium von der Pleroma, das heißt die Vervollständigung oder das Vollmaß oder die Fülle, wir sind ja seine Vervollständigung, so wie der Körper und das Haupt vervollständigt, das ist Fülle oder Vervollständigungsevangelium. Das war verborgen, war unbekannt und wird jetzt enthüllt durch prophetische Schriften. Und die Jetzt-Enthüllung durch prophetische Schriften war, als Paulus seinen Römerbrief schrieb und als er seine anderen Briefe schrieb, ist Enthüllung dessen, was verborgen war. Brüder, das müssen wir einmal sehen. Und das sehen zu dürfen, ist eine unerhörte Gnade. Darüber könnt ihr disputieren mit Fluren und Gelehrten, mit euren Kardinälen, eurer katholischen Kirche. Die sehen das nicht. Oder mit unseren Erzbischöfen und Bischöfen. Das hat keinen Wert. Aber Gott hat eine Eigenart, dass er das Letzte und Tiefste, dazu gehört zum Beispiel der Zweck der Gerichte und der Strafen, dass er das den Klugen und Weisen verhüllt und den Unmündigen und Dummen, so wie wir hier, offenbart. Und wisst ihr auch, warum er das macht? Ich weiß es, warum er es so macht. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht. Warum verhüllt der Herr Jesus seine tiefsten, letzten Zielgedanken? Dazu gehört der Zweck und das Ziel der Leiden und Strafen und Gerichte. Warum verhüllt er das den Klugen? Die könnten es doch kapieren, wir haben doch hier Köpfchen. Denen verhüllt er es. Und den Unwissenden und Törichten, denen offenbart er. Warum macht er denn sowas? Ich mache es umgekehrt. Ich habe in der Schule, mit Begabten, habe ich dann ja besonders noch einmal gefördert. Hatte eine Begabtenauslese. Bei uns wurden nur in Mittelschulen Kinder mit sehr guten Noten aufgenommen. In höheren Schulen konnten sie auch mit schwächeren Noten, aber nicht in die Mittelschulen. Das ist bei uns in Rheinland-Pfalz. Ja. Warum macht das Paulus? Warum macht das Gott? Das will ich euch vorlesen. Das will ich euch vorlesen. Das muss ich euch sagen. Das sagt der Herr in Matthäus Kapitel Kapitel 11. Jawohl, hast recht. Hermann, muss mir ein bisschen helfen, wenn ich es nicht gleich finde. Kapitel 11. Und da ist die Rede von Vers 20 ab. Das sind die Städte genannt, Chorazin, Bethsaida, in denen der Herr Jesus Wunderwerke getan hat. Und die haben trotz der meisten Wunderwerke, seine meisten Wunderwerke hat er in Chorazin, Bethsaida getan. Und trotzdem haben sie nicht Buße getan. Das will ich euch mal vorlesen. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße taten. Also da, wo der Herr Jesus seine meisten Wunderwerke getan hat, das waren Chorazin und Bethsaida, da erfolgte keine Buße. Und deshalb hat er sie gescholten. Denn, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Und dann begründet er sein Schelten. Denn, wenn in Tyrus und in Sidon, das waren zwei heidnische Städte der Phönizier, wenn die Wunderwerke dort geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Ja, wenn der Herr Jesus weiß, Chorazin, Bethsaida, also im Heiligen Land, die tun keine Buße. Und denen predigt er. Und die heidnischen Städte, die würden Buße tun. Und denen predigt er nicht. Wie kann man sowas Dummes machen? Die Weisheit Gottes ist Torheit bei den Menschen. Jetzt gebt Acht. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglich ergehen am Tage des Gerichtes als euch. Also das Gericht, das wird nicht ein Gericht in Bausch und Bogen sein. Dann geht es dem einen erträglich, dass man es noch ertragen kann. Und anderen geht es erträglich her. Den Heiden, Tyrus und Sidon, den heidnischen Städten, das waren auch Städten von Sünde und Gräuel und so weiter, denn wird es erträglicher gehen, das ist das Gericht am Anfang des tausendjährigen Reiches nebenbei, als Tyrus, als Sodom und Gom, als Chorazin, Bethsaida. Sagt er voraus von dem Gericht. Das gehört auch zur Prophetie. Das ist aber nicht das Wesentliche. Das Wesentliche der Prophetie ist die Enthüllung des Herzens und der Gedanken und des Charakters Gottes und Christi. Das ist das Wesentliche. Dazu gehören auch äußere Prophezeiungen. Zum Beispiel das da gehört auch mit zur Prophetie. Ist aber nicht das Wesentliche. Das müssen wir uns merken. Denn die Welt, die besteht unter Prophezeiung nur etwas, wenn ich sage, also wenn du 25 Jahre alt bist, dann kriegst du einen Bräutigam und du kriegst einmal eine Frau mit 200.000 Mark Vermögen und das ist. Und das machen ja die Dämonen, die Zigeunerinnen, ist das, diese Art Prophezeiung. Ich war lesend aus der Handlinie. Und pendeln und so weiter und so weiter. Das ist Dämonie, da gerät man unter die Macht. Und die meinen, das wäre Prophezeiung. Da gerät man unter die Macht der Finsternis, wenn man sich darauf einlässt. Ich hoffe, dass niemand unter uns solche unausgesprochenen und unerledigten Zaubereisünden noch in seinem Leben hat. Und wenn ihr es habt, dann kommt bitte zu mir, da werde ich euch im Namen Jesu davon lösen, dass die Schwermut und die Angst aus eurem Leben völlig schwindet und Kraft und Freude in euer Herz einziehen. Also, dürft zu mir kommen. Und du, Kapernaum, Vers 23, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades, zum Totenreich, oder zur Gehenna, oder zum Sheol, Hebräisch, wirst du hinabgestoßen werden, denn wenn in Sodom und Gomorra
die Wunderwirken geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag.
Es wäre geblieben, wäre nicht untergegangen, wenn ich dort die Wunder getan hätte, die ich bei dir getan habe. Und du? Du hast nicht Buße getan. Die hätten Buße getan. Sodom und Gomorra in ihren scheußlichen homosexuellen Sünden und so weiter. Die hätten Buße getan. Und du hast keine Buße getan. Was sind das für Sachen? Was sind das für Sachen? Ja, warum macht, warum hat er denn nicht in Sodom und Gomorra das Evangelium verkündigt? Und ist stattdessen immer wieder ins jüdische Land gegangen, nach Kapernaum. Und in diese Synagoge nach Kapernaum. Und so weiter. Warum denn? Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglich hergehen im Tag des, am Tag des Gerichts als dir. Seht, hier, ist, hier sagen wir einfach, das verstehen wir nicht. Verstehen wir nicht. Und zu jener Zeit, wo er das verkündigt hat, zu jener Zeit, jetzt versteht ihr, warum ich das gelesen habe, zu jener Zeit, wo er diese Gerichtswege und Gerichtsteilziele Gottes verkündigt hat. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater. Das Wort kann man auch übersetzen, ich bekenne dich, Vater. Man kann auch ganz auch übersetzen mit preisen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses, ja was denn dieses, das was er eben gesagt hat, wenn wir lesen zu jener Zeit, müssen wir lesen, was für eine Zeit das war. Und wenn wir lesen, dass du dieses verborgen hast, dann muss man dieses lesen. Dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Also seine Ziele, seine Methoden, seine Wege, die wir von Natur aus gar nicht verstehen, die verbirgt Gott, der Vater, vor den Weisen und Klugen und den Unmündigen, das heißt, die das Maul halten müssen, die keinen Mund haben, die nichts zu reden haben, den Unmündigen, den offenbart er ist. Weiß jemand von euch, warum er das macht? Ich habe lange Jahre gebraucht, bis ich das dahinter kam. Wisst ihr, wann ich dahinter gekommen bin? Als ich den nächsten Satz las, bin ich dahinter gekommen. Hätte ich das laut? Weil es vor dir so wohlgefällig war, weil dir so wohlgefallen hat. Weil es hat dir so wohlgefallen, deshalb hast du so gemacht. Wir meinen, Gott handelt wegen unserer Sünden, besonders schlimm. Und wegen unserer Frömmigkeit, besonders gut. Nee, Gott handelt nach seinem Wohlgefallen. Und da errettet er die größten Sünder. Und die frommen Pharisäer, die lässt er laufen. Natürlich, das, natürlich. Es war deshalb Gott wohlgefällig, weil er wusste, die Unmündigen, die in die Ecke gedrängten, die gehen drauf ein, die ergreifen es. Und die anderen, die Klugen und Weisen, die halten darüber theologische Disputationen.
Unmündigen sind dankbar.
Ich war kürzlich irgendwo, ich sage nicht wo, in einer Universitätsstadt und war eingeladen, den Herrn Studenten und Fräulein Studentinnen eine Bibelstunde zu halten. Irgendwo, sage nicht wo. Und alles war angekündigt und in ihrem Programm war auch ich genannt. Und da haben sie sich geschämt, dass sie einen einfachen Reallehrer vor Akademiker stellen wollen. Und haben sie mich zum Studienrat befördert. Studienrat Adolf Herr, ich bin gar kein Studienrat, ich bin Reallehrer. Aber die haben gedruckt Studienrat und haben gedacht, wenn wir schreiben Reallehrer, kommt kein Mensch. Denn vor mir, da kam der Professor Dr. Otto Wischel von der Universität, von einer Universität. Und nach mir kam auch wieder so ein hohes Tier. Da haben sie mich, naja, jetzt haben sie mich auch. Und zu einer Bibelbetrachtung von der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, von den Ämtern und Aufgaben des Heiligen Geistes in der Wirklichkeit unseres Lebens, durch das Thema, als Bibelstunde gedacht. Da kamen sie etwa, von Tausenden von Studenten kamen so etwa 18 bis 20. Und dann wurde begonnen, ohne Lied, ohne Gebet und ohne dass einer, auch der Leiter, eine Bibel hatte. Keine Bibel gab. Und dann sagte der Leiter, er holt mir nachher anschließend eine Disputation, anschließend sagt, nö, ich gebe Zeugnis, diskutieren könnt ihr, wenn ich Gott bin. Ich habe zu zeugen. Ich habe doch selten so eine, ja, ich habe mein Zeugnis gesagt, so gut ich konnte, es waren noch ein, zwei andere Leute da, ein oder zwei. Das war mir doch ein Erlebnis. Keiner hat eine Bibel gehabt. Wurde weder am Anfang noch am Schluss gebetet. Der Leiter hat gesagt, es spricht jetzt Herr Studienrat Heller zu uns über das und das Thema. Dann haben wir uns jetzt wieder im großen Kreis, wie das so üblich ist, in der Studenten. Und als ich fertig war, sagte er, ja, also in 4 Wochen kommt dann der Professor Dr. so und so. Kein Lied, kein Wort, kein Dank, kein Gebet, gar nichts. Meint er, denn hätte ich was gesagt vom Geheimnis des Leibes Christi, bin ich ganz kapiert. Weil sie so gescheit sind. Das ist ein Erlebnis, sowas muss man erleben, meine Lieben. Erleben. Hier steht, sagt Jesus, Vater, ich preise dich, dass du dieses zu jener Zeit, als er erzählte von Kapernaum und Bethsaida und Sodom und Gomorra, warum die Buße getan hätten, zu denen ging er nicht. Aber denen wird es erträglich ergehen am Gericht. Und die, zu denen er gegangen ist, die haben keine Buße getan und denen geht's schlechter im Gericht. Brüder, wir haben das Evangelium auf den Kopf gestellt. Nach unserer Meinung stellt Gott das Evangelium auf den Kopf. Nein, wir haben es auf den Kopf gestellt. Vater, ich preise dich, dass du dies den Klugen und Weisen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Das Wort offenbaren heißt nach dem Urtext Schleier wegnehmen. Schleier wegnehmen. Die verhüllenden Schleier wegnehmen. Das ist Offenbarung. Apokalypsis, das heißt Schleierwegnahme, die Entschleierung. Und dann begründete er es, ja Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Das war deine Freude, daran hast du deine Freude, dass die Klugen und Gelehrten, dass das Dummköpfe sind und diese nichts von göttlichen Dingen. Aber dass die Unmündigen, die Geringen, die Elend, die Armen, die Kranken, die Aussätzigen, die Sünder, die Huren und die Zöllner, die wissen's. Die ergreifen's, die nehmen's. Und die anderen, die Satten und Frommen, war der Mist verhüllt. Das war damals so, heute ist es ja umgekehrt, nicht wahr? Hä? Bitte? Natürlich! Du, Heinrich, du schneidest jetzt ein Thema an. Habt ihr gehört, was er gefragt hat? Ob unter den Weisen und Klugen auch die Engelwelt einbegriffen ist. Ja! Deshalb ist vorläufig, denn Engel ist verborgen und seine Wunde war an den Menschenkindern. Aber unter den Menschenkindern wiederum, da hat er die Elendesten errettet. Die kommen zuerst dran. Du und ich, so Kerl, kommen zuerst dran. Warum macht Gott sowas? Wir hätten zuerst Michael und Gabriel die letzten Wahrheiten gesagt. Und den Seraphim, den Cherubim, und den Lichtsengeln, gewaltigen, strahlenden Intelligenzen des Lichtes, den hätten wir das erst gesagt. Und dann gesagt, die da unten, die arme Drecksektor, die können warten. Hätten wir gesagt. Sagt Gott, nein, die kommen zuerst an, diese armen Sünder, die in sich selbst ihren Bankrott vor Gott erklären und sagen, die doch gar nichts. Kürzlich sagt mir ein lieber, feiner Mensch, mir wackelt auch manchmal meine Heilsgewissheit, denn ich bin eigentlich doch gar nichts. Feiner, gebildeter Mensch. Ja, sag ich, bist du fest überzeugt, dass du gar nichts bist, sagt er, ja.
ihn gar nicht. Und deshalb wackelt seine Heilsgewissheit.
Was schon? Großartig. Was nichts ist. Nein, seine Erwählung. Ob er erwählt, ist nicht Heilsgewissheit, sondern seine Erwählungsgewissheit. Das ist ja großartig. Was nichts ist, das hat Gott erwählt. Und wenn du erkennst, du bist nichts, dann lieferst du dadurch, durch dein Nichtsein, den Beweis, dass du erwählt bist. Und er meint, weil er nichts wäre, wäre er nicht erwählt. Sag ich, nein, nein, umgekehrt. Oh, sagt er, das ist ja ein Gedanke. Das ist ja ein wunderbarer Gedanke. Sag ich, nein, das ist nicht nur ein Gedanke, das ist eine Wahrheit. Meine Lieben, wenn der Heilige Geist uns dahin bringen kann, dass wir unser totales Nichtsein, unsere Erbärmlichkeit, auch wenn wir erkennen, auch unsere Frömmigkeit, wenn wir alles getan haben, dann können wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Hat jemand von euch alles getan, was er tun konnte? Von euch nicht. Von euch nicht. Ich am allerwenigsten. Also können wir noch nicht mal sagen, wir sind unnütze Knechte. Können wir noch nicht mal sagen. Denn wir sind unnütze Knechte, können wir erst dann sagen, wenn wir alles getan haben. Dann können wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Aber solange wir nicht alles getan haben, sind wir nicht einmal unnütze Knechte. Wenn man das überdenkt vor Gottes Angesicht, meine Brüder und Schwestern, dann wird man eine totale Null. Dann ist man weniger, entschuldigt mal dieses Bild, als eine zerdrückte Laus. Wenn man das einmal einsieht, daraus werden die höchsten Gewissheiten geboren. Die Heilsgewissheit, die Auserwählungsgewissheit, die Entrückungsgewissheit und die Vollendungsgewissheit. Die werden aus der tiefsten Depression und Selbstverwerfung, ich bin ein ganz elender Topf. Ich bin ein ganz armseliger Mensch. Ich bin ein Nichts, ich bin ein Dreck. Wer das von ganzem Herzen einsieht und sagt, ja, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Wenn wir da hineingehen, in diese innere Totalzernichtigung zerreiben lassen, dass uns gar nichts mehr bleibt, dann dürfen wir die leuchtendsten Gewissheiten erfassen. Und dann gibt es uns auch der Geist und sagt, so gerade solche Leute, ja Vater, ich preise dich, den Gluren und Wolken hast du es verhüllt und den Unmündigen hast du es geoffenbart. Ja Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Also war es wohlgefällig. Und dann kommt zwei Vers später das Wort, kommet her zu mir alle, die ihr fromme und brave Leute seid und einen Sack voll guter Werke mitbringen könnt. Ha? Die ihr mühselig, so, seid ihr auch so mühselig und beladene Tröpfe, wie ich, seid ihr auch so? Ha? Dann kommt zum Heiland, die ihr mühselig, die hat er eingeladen. Die Mühseligen, die beladen. Und zwar alle. Alle, die ihr mühselig beladen. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Meine Brüder. Ja. Wir haben also festgestellt in dem Zusammenhang, die Briefe des Apostels Paulus sind prophetische Schriften. Und so ist auch unser Philemonbrieflein eine prophetische Schrift. Das enthüllt nicht nur, was der Paulus für ein feiner Psychologe ist, wie der Paulus so schlau war, dass er den Philemon gefangen hat. War Paulus so einer, dass er schlau war und hat deshalb die anderen gefangen in seiner Schlauheit? War er das? Das sagt er ja selbst, weil ich schlau war, habe ich euch gefangen. Aber nicht für sich, sondern für den Herrn. Das ist eine göttliche Schlauheit. Kann man da auch als Gläubiger von den Schlangen lernen? Seid klug wie die Schlangen.
Das ist die, der eine Pol. Aber ohne falsch wie die Tauben. Das ist der andere Pol. Man kann Schlangenklugheit und Taubeneinfalt in die Synthese, in die Zusammengehörigkeit bringen. Man kann das im Herzen haben. Man kann um Christi willen flau sein, klug sein und dann verfangen für Christus. Mit einem Herzen der Einfalt und Reinheit, wie hier das einer Taube. Kann man. Aber seid klug wie die Schlange. Einer Pol und ohne falsch wie die Taube. Deshalb, wenn einer sagt, ja, Jesus hat gesagt, wir sollen sein wie die Schlangen. Stimmt das?
Halber.
Aber eine halbe Wahrheit? Das ist eine ganze Lüge. Und Jesus hat gesagt, wir sollen einfältig sein wie die Tauben. Also wir sollen uns alles gefallen lassen. Stimmt das? Nein. Nein. Jesus konnte sehr scharf reden mit seinen Gegnern. Und Paulus, er sagt, bitte, bitte, ich bin römischer Bürger. Fällt euch ein? Ich will für den Kaiser gestellt werden. Ich wende mich an die höchste Instanz. Hat das Paulus gemacht? Jawohl. Ist es ihm gewährt worden? Er hat es nicht gemacht, weil er gedacht habe, da kann ich vielleicht dem Tode entgehen, sondern um sein Zeugnis so weit wie möglich wie ein Feuer auszustreuen. Deshalb hat er es gemacht. Brüder und Schwestern, wir müssen göttlich denken lernen. Göttlich denken. Ja. Und so ist also auch unser Philemon-Brieflein eine prophetische, das heißt das Herz Gottes und Christi enthüllende Schrift. Wir sehen also nicht wie die Literaten, wie die Gelehrten dieser Welt in dem Philemon-Brieflein ein wunderschönes Schriftstück, eine Perle der Briefliteratur. Ist überhaupt vielleicht eine der köstlichsten Perlen der Briefliteratur. Das ist die Meinung der Gelehrten, der ungläubigen Gelehrten. Der Philemonbrief ist etwas Wunderbares. Ich habe das gelesen. Sondern wir sehen in dem Philemonbrief eine Darstellung des Herzens Gottes in Christus. Denn Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, und ein Christus lebt in mir. Paulus spricht, ich habe nichts gewagt zu sagen, außer dem, was Christus durch mich wirkt. Also, wenn Paulus redet, redet Christus. Wenn Paulus sagt, ich, dann ist das nicht der alte Ich von dem Saul von Tarsus, sondern dann ist es das Ich, das neue Ich des in ihm wohnenden Christus. Und so müssen wir die Paulusbriefe lesen. Und so müssen wir die ganze Bibel lesen. Forscht in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Und mit den Schriften meinte Jesus damals das Alte Testament. Und wenn schon das Alte Testament mit all seinen vielen Dingen von Christus zeugt, wie viel mehr zeugt das Neue Testament? Zum Beispiel die Evangelien, zeugen die von Christus? Ja. Und die Briefe, zeugen die auch von Christus? In noch höherem Maße. Brüder, diese Linien, die sind in unseren Kirchen und Freikirchen unbekannt. Man spricht nicht an. Ich habe schon in vielen Kreisen gesprochen, wo ich eingeladen war. Und da habe ich gemerkt, also den stärksten Widerstand habe ich dort bei jedem Studenten, Studentin gefunden. Da habe ich gemerkt, die kapieren das gar nicht, was ich will, die verstehen das gar nicht. Haben ja auch gar kein Interesse daran. Hat ja auch nicht nur einzelne Bibel mitgebracht. Das sind arme Leute. Brüder, ist es keine Kritik, kein Urteil, kein Hochmut. Davor bewahre uns Gott. Wir werden selber Fehler verfallen. Aber, das ist einmal so. Das ist einmal so. Und so wollen wir jetzt das Philipperbrieflein zunächst einmal zu Ende lesen. Wir haben es ja gestern Abend nicht ganz zu Ende gelesen, weil die Zeit nicht reichte. Und jetzt will ich mal das Philemon-Brieflein. Es ist jetzt 11:02. Habt ihr noch eine Viertelstunde Zeit? Seid ihr noch frisch? Gut. Also wollen wir noch eine Viertelstunde weitermachen. Wir wollen morgens etwas länger machen und abends etwa einer Stunde, einer guten Stunde uns begnügen. Ja, jetzt wollen wir das Philemon-Brieflein zu Ende lesen und zwar zunächst einmal nur in seinem äußeren Ablauf. Wollen wir mal sehen, wie schlau der Paulus war, wie liebevoll er war und wie bestimmt er war. Wie er sagte, ich könnte dir befehlen, du bist nicht selbst mir schuldig
und so weiter, wie die Wahrheiten, die er dort sagt, die sind wunderbar, rein sachlich, bezogen auf den Menschen Paulus.
Und dann lesen wir das noch einmal und beziehen es aber dann auf Christus. Da merken wir, das was war, ist das was sein wird. Das wird sich wiederholen. Was Paulus da schrieb, das wird einmal Christus sagen und tun. Und wird Gott sagen und tun durch seinen Sohn.
Und da schauen wir ins Herz Gottes hinein und sehen damit auch in die zukünftigen Ereignisse der Weltvollendung hinein.
Wenn alle Verbrecher heimkehren, damals ist ja nur einer heimgekehrt. Also jetzt werden sie mal alle heimkehren. Alle Verbrecher, alle Lumpen und Gauner, alle Sünder und Sünderinnen, sogar wir. Wir auch, wir werden alle mal heimkehren. Nur haben wir das Vorrecht, dass wir jetzt schon heimkehren dürfen. Also angenommen, hier wäre jemand, der noch nicht gläubig ist, der könnte jetzt aufstehen, den Raum verlassen und irgendwo hingehen und sagen, oh Gott, was bin ich ein armer, dreckiger Sünder, verlorener. Nimm mich an, oh Jesus, nimm mich an. Würde den Herr den annehmen? Das habe ich oft und oft und oft in diesen Kursen erlebt. Und vor allem, einer verschwunden ist. Und hat sich einen Täter eingeholt oder das allein irgendwo hin und ist niedergeknet. Meine lieben Freunde, wie wunderbar wird Gott. Irgendwo in der Kälte oder im Kuhstall oder auf dem WC, wenn er sonst keinen Platz hat. Wie geblieben hat sein Leben dem Herrn gegeben. Nicht in goldstrotzenden Kirchen. Kann man auch, in einer goldstrotzenden Kirche zum Glauben kommen. Kann man auch. Hermann, glaubst du es auch? Evangelisch oder katholisch?
Gleichgültig.
Ja. Ja, so. Ja, der Hermann, der gehört dem Herrn. So, jetzt schlagen wir unseren Philemonbrief nochmal auf, jetzt sind wir soweit und haben die Anknüpfung an gestern Abend und wollen weiterlesen von da, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren bekommen bis, ich glaube, in Vers 14, gell? Ja, bis Vers 14. Aber ich will nochmal lesen von Vers 8 ab. Er hat also zunächst seinen Absender genannt, Gefangener, Christi Jesu. Dann hat er den, und Timotheus, der Bruder. Dann hat er den Adressaten genannt, Philemon, der Geliebte. Philemon heißt übrigens der Geliebte oder der Liebende. Das ist ein Unterschied zwischen Geliebter und Liebender. Das ist ein Unterschied. Wenn einer ein Liebender ist, dann liebt er. Und wenn einer ein Geliebter ist, dann wird er geliebt. Das erste nennt man aktiv, das zweite nennt man passiv. Und was ist denn jetzt Philemon? Ist das ein Liebender oder ein Geliebter? Und was ist denn der Herr Jesus? Ist das der geliebte Sohn oder ist der die fleischgewordene Liebe Gottes?
Beides.
Jetzt sage ich euch noch ein Geheimnis, dass ihr staunen werdet. Die Namen der Schrift sind meistens aktiv und passiv in ihrer Bedeutung. Ich will das mal an einem ganz deutlichen Beispiel geben. Saul, also der König Saul, nicht der Saulus, sondern der Saul, der König Saul. Saul heißt, wird geschrieben, also Schaul oder Sheol. Ob da ein E oder ein Au ist, spielt keine Rolle, weil die Vokale ja nicht geschrieben werden, sondern nur angedeutet durch die Vokalisation. Das will ich jetzt richtig erklären. Also, Schaul heißt der Begehrer. Satan hat euch begehrt. Er will das haben. Er will größer sein als die anderen und herrschen und so weiter. Schaul heißt der Begehrer. Und Sheol heißt das Totenreich. Das will alles haben, will alles verschlucken. Und zugleich heißt Saul der Begehrte. Wer begehrt denn den Saul? Wer will denn den Saul haben?
Das Volk.
Ja, erstens mal, das ist sehr gut die Antwort, das Volk. Aber Ich weiß noch jemand, der will ihn auch haben.
Gott? Gott, natürlich. Denn Gott sehnt sich nach den Werken seiner Hände. Das steht auch geschrieben. Gott sehnt sich nach den Werken seiner Hände. Da steht für Sehnen im hebräischen Text ein wunderbares Wort. Aber ich will jetzt darauf nicht eingehen. Bleiben wir mal bei dem Saul. Saul heißt der Begehrer.
Der begehrt.
Und der Begehrte, er wird begehrt. Äußerlich vom Volk, aber im tiefsten und letzten Grunde von Gott. Denn Gott sehnt sich nach den Werken, nach allen Werken seiner Hände. Was unser Gott geschaffen hat, das will er mal zerstören. Auch erhalten. Und erhalten heißt recht. Da will er wieder früh und spart mit seinem Gericht erhalten. Jawohl, Heinrich, hast recht. Der lässt sich nichts vormachen. Seiner Gnade walten. Meine Brüder, ich sage manchmal absichtlich was falsch, weil man es dann merkt, wie das, dass das Gegenteil ist. Meine Brüder, Philemon der Liebende und Philemon der Geliebte. Der Sohn der Liebe. Dies ist mein geliebter Sohn. Ich habe euch lieb. Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Und wie der Vater mich liebt, so liebt der Vater euch auch. Und ihr liebt den Vater und ihr liebet mich. Das ist die schönste Liebesgeschichte, die es gibt. Beglückendste Liebesgeschichte. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und der Vater und der Sohn ist der Sohn der Liebe. Und der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Der Geist der Liebe und der Kraft und der Zukunft. Ja, nun lese ich noch einmal von Vers 8. Deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christo Jesu habe, dir zu gebieten, was ich geziemt. Die habe ich, bei Paulus. Sein geistlichen Sohn, der Philemon, könnte dir gebieten. Und so hätte auch Gott seinem Sohn gebieten können. Du gehst auf die Erde und nimmst die Sünde auf dich. Hat das der Vater getan? Hat das seinem Sohn geboten? Du wirst zur Sünde gemacht. Und ich werde dich bestrafen, als hättest du alle Sünde getan. Hat Gott das getan? Hat Gott seinen Sohn zur Sünde gemacht und, ja. ihn bestraft, als hätte er alle Sünde getan? Auch meine? Hat das Gott getan? Ja, das hat Gott getan. Hat er das geboten, ohne mit ihm zu verhandeln?
Nein.
Er hat mit, nicht mehr Befehlsform, er hat mit ihm verhandelt. Und dann wurde Christus, hat sich freiwillig Gott zur Verfügung gestellt. Er sagt, Vater, ja, ich bin bereit, leg's nur auf, ich will's tragen. Ich will's tragen. Es gibt wunderbare Stelle, dass sich Gott wurde vor Grundlegung der Welt als Lamm erfunden. Er hat sich als Lamm zur Verfügung gestellt. Er sagt, Vater, ich bin bereit, die Sünden der Welt zu tragen. Er war zugleich der Werkmeister und Schöpfer. Er war aber auch das Lamm. Aber er hat sich zuerst mit ihm erredet. Er hat sich befohlen. Und so hat es Gott auch gemacht, hat Paulus ihr Vorbild gemacht. Ich könnte dir befehlen, aber das will ich nicht tun. Dann bist ja mein geistlicher Sohn, Philemon. Bist ja durch mich zum Glauben gekommen. Und da könnte ich dir befehlen, das machst du jetzt. Fertig. Du schickst jetzt diesen Onesimus zurück. Oder du nimmst ihn an und wirst ihn nicht bestrafen. Du wirst ihn nicht anrühren. Könnte ich dir befehlen. Aber ich will es nicht tun. Ich verzichte darauf. Obgleich ich große Freimütigkeit hätte in Christo Jesu zu gebieten, was ich geziehe, bitte ich dich vielmehr um der Liebe willen. Weil ich nun ein solcher bin wie der Paulus der Alte, jetzt aber ein gefesselter, ein gebundener, ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Banden, den Onesimus, auf Deutsch, den nützlich. Dabei war das ein Durchbrenner, der war unnützlich. War nichts nutzt, dann unnützlicher, denn nützlich, der mit dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Er war mal unnütz, der hat mal ein Verbrechen begangen, war ein Roller, der hat nämlich sich selbst davon gestohlen,
ein Dieb, hat ein Vermögen gemindert, indem er durchgegangen ist. Der war dir Ulis, aber jetzt ist er nützlich. Und den sende ich dir zurück. Und dann sagt er, ihn, das ist mein Herz, oder meine Eingeweide, wie wir gestern Abend sahen, mein Herz, meine Eingeweide, welchen ich bei mir behalten wollte, damit er mir statt deiner in den Banden des Evangeliums Dienste leiste. Ich bin alter Mann und ich kann einen brauchen, dem ich diktiere, der mir meine Briefe schreibt. Ich hab was an den Augen, seitdem ich blind geworden war, dort 3 Tage lang vor Damaskus. Ich hab die Galater, die hätten am liebsten ihre Augen ausgerissen, ihre Gesunden hätten sie mir gegeben. Und wenn ich schreibe, schreibe ich mit ganz großen Buchstaben. Siehe, mit welch großen Buchstaben habe ich geschrieben. Ein Gnadengruß, Gnade und Frieden mit euch, hat er selber geschrieben. Und der hat er diktiert. Und jetzt könnte ich, den könnte ich gut brauchen jetzt. Ich könnte auch einen Sekretär brauchen. Aber ich habe nur gute Augen. Ich kann auch manchmal einen Sekretär bekommen. Ich habe es auch gemacht. Ich könnte dir gebieten. Aber ich bitte dich, um der Liebe willen, als Paulus, der alte Deckmensch, mein Kind, den ich gezeugt habe, der dir einst Ulitz war, jetzt schicke ich ihn dir. Jetzt ist er nicht mehr Ulitz. Der brennt nicht mehr durch. Kannst dich darauf verlassen. Er ist ein Gotteskind geworden. Er hat das Heil erfasst. Und dann sagt er, eigentlich wollte ich ihn ja bei mir behalten, dass er statt deiner mir diene. Denn du wärst ja eigentlich verpflichtet, mir zu dienen, in irgendeiner Form. Du hast mir zwar lange kein Paket geschickt, du hast mir auch kein Geld überwiesen, ich habe auch nichts gesagt, aber du bist dich selber mir schuldig. Da kommen wir gleich dran. Da redet ganz offen und deutlich. Und so dürfen wir manchmal um das Evangeliums willen auch offen und deutlich reden. Wenn es sich um einen Dienst handelt. Ich lese weiter. Dass er statt deiner mir diene, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun. Ohne deinen Willen. Ich wollte dir nicht befehlen, sondern ich wollte, dass du willst. Und deshalb frage ich dich, jetzt bitte ich dich, wolle jetzt dein Ulitz so aufnehmen, wie du mich aufnimmst. Auf dass deine Wohltat nicht gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen eine Zeit lang von dir gewesen, durchgebrannt, auf wegen des Unrechts der Sünder verschwunden von deinem Haus. Vielleicht ist er deswegen eine Zeit lang getrennt gewesen, fort von dir, damit du ihn nun für immer besitzen mögest. Aber nicht nur als Sklaven, als Knecht, sondern als einen Bruder. Als einen geliebten, Verzeihung, ja, ich habe es auswendig gesagt, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. Sowohl im Fleische als im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Genossen hältst, wenn du nun der Meinung bist, dass wir dasselbe Heil genießen, denn ein Genosse ist ja der, der das Gleiche genießt wie ein anderer. Das sind Genossen, Parteigenossen, die sind dasselbe Partei, nicht wahr? Und Jochgenossen, Synzygos, die haben dasselbe Joch, wenn 2 Ochsen eingespannt sind, das sind Genossen, die genießen dasselbe an Futter und an Schläger, wenn es sein muss, wenn es einen grausamen Herrn haben. Und so gibt es nach der Schrift auch Jochgenossen. So nennt Paulus seine Mitarbeiter seine Jochgenossen. Die sind das Joch Christi, aber mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Während das Joch des Gesetzes oder das Joch der Sünde schwer ist und die Menschen ruiniert. Ach, was sind das alles für dir? Wenn du mich für deinen Genossen hältst, nimm ihn auf wie mich. Nimm ihn auf wie mich. Das bedeutet, dass unser Herr uns so aufnimmt, wie der Herr seinen Vater aufnimmt, der mit ihm redet. Meine Lieben, als mir das aufging, da habe ich erst mal tief Luft holen müssen. Aber davon wollen wir dann vielleicht heute Abend sprechen. Das sind die letzten und intimsten Tiefen des Evangeliums, des Schauens in das Herz Gottes. Ich lese weiter. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat, und wenn er dir etwas schuldig ist, das rechne mir an. Rechne es mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Das war also die Formel für einen Schuldschein. Das war die Formel für einen Schuldschein. Ich will bezahlen. Oh, das soll ich dir vielleicht zuerst klar machen, dass du dich selbst mir schuldig bist. Du bist dich selbst mir schuldig, denn durch mich bist du zum Glauben geworden. Durch mich bist du der Hölle entrissen. Durch mich bist du ein Gottesmensch geworden. Soll ich dir das noch vorhalten? Du bist dich selbst mir schuldig. Aber wenn du was hast gegen den, oder ich muss, ich will bezahlen. Aber eigentlich hättest du mir noch viel mehr zu bezahlen. Du hättest dich selbst mir zu bezahlen. Brüder, spürt ihr die Tiefen? Wisst ihr, das kann man ja nicht mit dem Kopf, das muss man mit dem Herzen hören, was ich euch eben sage. Auf der irdischen Linie. Das gilt noch viel stärker von der himmlischen, göttlichen, die will ich aber jetzt noch nicht sagen, nur andeuten. Ich lese weiter. Ja, Bruder, ich möchte gern Nutzen an dir haben, im Herrn. Wie die Schwester da, die mir so einen Stoßbrief geschrieben hat. Ich wollte Nutzen von dir haben. Aber nicht für mich, sondern für die Briefe bekommen. Ich möchte gern Nutzen haben. Wir dürfen die anderen ausnützen. Für Christus. Für Christus. Ich möchte gern Nutzen an dir haben. Im Herrn, erquicke meine Eingeweide in Christo, dass ich freier atme, dass mein Herz ruhig schlägt, dass mir keine Laus über die Galle kriecht, über die Leber kriecht, und dass ich nicht gallenkrank werde und giftig werde und bitter. Das sind die Eingeweide, die werden erquickt. Alle Eingeweide werden erquickt, wird man von den Krankheiten geheilt. Und es muss, ja. Achso, Jesus, ja. Dankeschön, Herr Mann. Wenn Gott auch so vornehm mit den Verbrechern und Lumpen und Gaunern handeln würde, wie der Paulus mit dem Onesimus gehandelt hat, das wäre ja wunderbar. Was meint ihr denn dazu? Wäre das nicht schön?
Bitte. Noch schöner.
Hä?
Sind nicht noch schöner?
Etwas schöner.
Ist noch
ja, ich sage, etwas schöner.
Unbegreiflich.
Unendlich schöner ist es. Wenn schon ein Paulus durch den in ihm wohnenden Christus und den in ihm wohnenden Geist so handelte, wie viel inniger handelt Gott mit seiner ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist ja in Finsternis geraten und in Ungehorsam. Er hat alle eingeschlossen. Die Sünde. Auf dass er sich alle erbarme. Und hier leuchtet uns auf wieder, was gestern Abend der Arthur Mund sagte. Was gewesen ist, ist das, was sein wird. Aber das Ende ist immer größer, schöner und wunderbarer als der Anfang. So, und jetzt werde ich, so Gott will, heute Abend, macht Uhr, wo auch dann noch einige andere kommen werden, nicht sehr viel, denn die Weihnachtszeit, die nimmt ja die Hausfrauen und so weiter gefangen, will ich heute Abend das noch einmal lesen und es aber sofort nicht auf Paulus deuten und den Sklaven und den Philemon und die drei Personen, sondern ich sehe den Paulus vor den Vater, den Philemon vor den Sohn und in dem Onesimus jeden Sünder zunächst, dann die Gemeinde, dann Israel, dann die Nationen, dann die Engel, dann die Dämonen und zuletzt die ganze Schöpfung. So handelt Gott. Und deshalb ist das ein prophetisches Buch. Und das kann nur der Gläubige sehen. Der Ungläubige, der sagt nur, ach, ein entzückendes Briefchen, wunderschön, wunderschön, das Hohelied der Liebe, ach, das ist ein innisches, wunderbares Liebeslied, das ist so schön. Der sieht aber nicht die Herrlichkeit des Christus da drin, kann er ja gar nicht, im Hohenlied. Und dieser Philemonbrief ist auch ein hohes Lied der Liebe. Genau wie 1. Korinther 13 und genau wie das Lied der Lieder. So Gott will heute Abend die Schau in prophetischer und symbolischer Weite, Höhe und Tiefe. Amen.